Lasst uns auch noch einmal den Herrn anbefehlen und anrufen, dass er uns sein Wort aufschließt. Herr, es geht um dein wunderbares Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist so mächtig, dass es uns wiedergeboren hat und die Kraft hat, neues Leben zu schaffen. Es ist so mächtig, uns zu heiligen. Es ist so mächtig, uns aufzuzeigen, was die Gesinnung unseres Herzens ist. O Herr, das kann nur dein Wort schaffen, nicht wir selbst. Und wir danken dir, dass du so weise bist, dass wir diese Weisheit, von der auch Daniel gerade gesprochen hat, dass wir sie in deinem Wort finden. Wir dürfen verstehen, weil du uns deinen Geist gegeben hast und dein Geist uns unterrichtet. Wir preisen dich dafür und befehlen dir jetzt auch diesen Gottesdienst an, diese Predigt, um deines Namens willen. Amen. Ja, heute soll es um das Thema des Antichristen gehen und wir kommen da drauf, indem wir den 2. Thessalonicher Kapitel 2 studieren. Und heute kommen wir eigentlich nur zum ersten Teil. Es wird mehrere Teile geben, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe eigentlich noch gerade vergessen zu beten, Herr, lass die Zeit etwas langsamer laufen heute, damit ich mehr sagen kann. Aber das ändert sich nicht, wir müssen einfach damit leben, dass wir da mehrere Teile draus machen. Nächsten Sonntag dann die Diakonpredigt über den Dienst und die Berufung des Diakon. Dann kommt Ostern, dann kommen 2 Familienpredigten und dann kommt erst Teil 2 über den Antichristen. Also ich hoffe, ihr seid trotzdem so interessiert daran, dass ihr auch das nächste Mal abwartet und kommt. Ja, lasst uns den Text aufschlagen. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 3 bis 5, schauen wir jetzt unter einem anderen Aspekt an. Heute geht es darum, zu sehen, wo der Antichrist herkommt und beziehungsweise wann er kommt. Aber lasst uns den Text lesen aus 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Soweit der Text. Nun, die Frage, die sich hier stellt für uns, ist die Frage, was hatte Paulus den Thessalonichern wohl in Hinsicht auf den Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit beigebracht? Was ist der Hintergrund für den Sohn des Verderbens? Woher hatte Paulus sein Wissen? Was wussten die Thessalonicher bereits, woran sie aber offensichtlich nicht mehr dachten? Nun, um das zu erfahren, müssen wir den Tanach, das jüdische Buch, das wir das Alte Testament nennen, heranziehen. Und das Alte Testament war die Bibel der Christen am Anfang des Neuen Testaments. Lediglich der Jakobusbrief und die Thessalonicher Brief konnten den Thessalonicher bekannt gewesen sein. Ich denke nicht, dass der Galaterbrief sich schon flächenbreit verteilt hatte. Im Alten Testament gibt es eine besondere Passage, auf die sich Paulus und seine Mitarbeiter in Hinsicht auf die Lehre des Antichristen mit Sicherheit gestützt haben wird. Und das ist Daniel Kapitel 9. Was wir gewissermaßen als den Grundlagentext für die Lehre über den Antichristen haben und ihn dort finden. Und wir müssen dieses Kapitel unbedingt verstehen, insbesondere die Verse 24 bis 27, natürlich auch alles drumherum, den Kontext. Aber diese Passage war sicherlich auch die Grundlage für den Apostel Johannes, das, was er aufschlug und wenn er beziehungsweise abrollte, weil es eine Schriftrolle war, wenn er über den Antichristen lehrte. Kurzum, jeder Christ muss sich letztlich mit diesem Text aus dem Danielbuch beschäftigen, um Israels Geschichte und Zukunft zu verstehen. Und wenn man den Mensch der Gesetzlosigkeit nicht in diesem Kontext betrachtet, dann irrt man gewaltig. Dieser Text soll uns deshalb auch uns als Grundlage für unser Studium von 2. Thessalonicher Kapitel 2 dienen. Also dieser Text, Daniel Kapitel 9, könnt ihr aufschlagen, die Verse 24 bis 27. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Missionare bzw. Paulus, wir haben ja hier jetzt in Vers 5 gerade gelesen, im 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass Paulus sie belehrt hatte. Dass Paulus seine Lehre über den Antichristen genau da begann, mit diesem Abschnitt begann, um es den Thessalonichern beizubringen, dieser jungen Gemeinde. Nun schauen wir uns doch zunächst einmal den Zusammenhang, den Hintergrund dieser Verse aus dem Buch Daniel an. Die Israeliten waren zur Zeit der Geschehnisse in Daniel 9 in babylonischer Gefangenschaft. Diese Zeit der Gefangenschaft näherte sich jetzt ihrem Ende. Daniel beginnt im ersten Teil von Kapitel 9 an zu beten. Und er bittet Gott, seinen Plan für die Kinder Israel zu erfüllen. Er möge sie aus der Gefangenschaft zurückbringen, sie reinigen und alles, was dazu gehört, um sie wiederherzustellen. Daniels Gebet ist sehr lang und geht bis zu Vers 19. Und darin bittet er Jahwe, dass er sein Werk mit Israel erfüllen möge. Er ruft ihn an und bittet: Oh, handle doch, Jahwe, gemäß deinem Plan, bring dein Volk zurück, stell es wieder her und so weiter und so fort. Daniel wartet auf eine Antwort und die folgt prompt. Und zwar noch während seines Gebetes. Das haben wir auch alle gerne, wenn das passiert, ne? Während wir beten, dass es sofort erfüllt wird. Jahwe sendet nämlich den Engel Gabriel mit seiner Antwort und tut das in Form einer Prophetie. Jahwe offenbart damit aber nicht nur, was er jetzt für Israel tun wird, sondern er teilte Daniel die ganze Geschichte mit. Und er gab Daniel durch Gabriel die ganze Geschichte seines zukünftigen Plans für Israel. Ja, ganz recht. Und das machte Jahwe in diesen 4 kurzen Versen von Daniel 9, diesen Versen 24, 25, 26 und 27 klar, was die Zukunft sein wird. Das sind Verse, die jeder von uns kennen muss. Nun, Israel war in babylonischer Gefangenschaft, weil sie den Bund mit Jahwe gebrochen hatten und dabei auch die Sabbatruhe für ihr Land missachtet hatten. Vielleicht wisst ihr, dass sie alle 7 Jahre, die Israeliten sollten das Land alle 7 Jahre ruhen lassen. In 2. Mose 23, in den Versen 10 bis 11 heißt es: 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es brach liegen und ruhen lassen. Das ist auch nachzulesen in 3. Mose, Kapitel 25, die Verse 1 bis 7. Also die Israelitinnen, die bearbeiteten das Land 6 Jahre und ließen es am 7. Jahr ruhen, arbeiteten dann wieder 6 Jahre und ließen das Land dann wieder ein Jahr ruhen. Also im 7. Jahr jeweils ein Ruhejahr. Nun lesen wir aber am Ende des Alten Testaments, und das ist nicht Malachi, wie es bei uns der Fall ist, sondern wenn ihr mal eine hebräische Bibel in die Hand nehmt, dann findet ihr das letzte Buch im hebräischen Kanon ist das 2. Chronikbuch. Genau, sind die Chronik. Und da erfahren wir in Kapitel 36, Vers 21, dass die Israeliten aus dem Land vertrieben wurden, damit das Land in den Sabbatjahren, in denen es verletzt wurde, ruhen konnte. Ich lese euch den Vers einmal vor, 2. Chronik, Kapitel 26. Das heißt nicht, dass damals oder dass die Bibel dort aufhört, sondern die Bibel der Hebräer ist einfach nur anders arrangiert in der Chronologie. 2. Chronik 36, Vers 21 heißt es, so wurde das Wort Jahwes durch den Mund Jeremias erfüllt, bis das Land seine Sabbate gefeiert hat. So soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Nun, jetzt wisst ihr auch, warum die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre lang dauerte. Sie hatten diese Sabbatjahre gebrochen und deshalb gingen sie 70 Jahre in die Gefangenschaft. Und genau deshalb sagte Jahwe zu ihnen, dass sie für jedes Sabbatjahr, das sie gebrochen hatten, in die Gefangenschaft gehen würden, sodass das Land in diesen 70 Jahren Ruhe finden würde. Das sind jene 70 Sabbatjahre, also jeweils nur das siebte Jahr, in denen sie dem Land keine Ruhe gegeben hatten. Und der Prophet Daniel, der wusste darum von dem Propheten Jeremia, dass jener nämlich in Jeremia 25, die Verse 11 bis 14 und in Jeremia 29, Vers 10, von diesen 70 Jahren geschrieben hatte. Das war dem Daniel zur Hand. Er wusste genau, Jeremia hat gesagt, nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft vorbeigehen. Ich lese nur Jeremia 29, Vers 10. Da heißt es, fürwahr, so spricht Jahwe, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Was Jahwe dem Daniel durch Gabriel überbrachte, ihr Lieben, geht aber weit über das noch hinaus. Es geht über das hinaus, was Jahwe durch Jeremia verkündigen ließ. Lasst uns deshalb einmal zu Daniel Kapitel 9, und ihr seid schon da, ich habe euch überall hingeschickt, aber nicht dahin. Lasst uns in Daniel 9 ab Vers 24 lesen. Und da heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Kriege geben, fest beschlossene Verwüstung. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Soweit das Wort aus dem Buch Daniel. Nun, wir wollen uns heute nur anschauen, wie zeitnah das Erscheinen des Antichristen ist. Das geht nämlich aus diesem Text hervor. Dieser Text spricht nun aber nicht von 70 Jahren, sondern von Wochen. Nun, ich sage es euch, das sind Jahrwochen. Genau genommen und wörtlich beginnt Vers 24 mit 77. Ja, das ist jeweils der Plural. Das ist Shavuim, Shivjim. Und genau übersetzt, um mit anderen Worten das verständlicher zu machen, sind das 7 Sätze von 7. Also 70 Einheiten mal 7. Nun, das sind 70 mal 7 Jahre. Und Jahwe unterteilt diese 70 Sätze mal 7 von 7 auf eine uns zunächst befremdliche und sofort oder nicht sofort erkennbare Weise. Aber genau das wollen wir uns ansehen, denn das Ganze macht Sinn und ist für uns geschrieben, damit wir das verstehen. Das soll nicht irgendwie nur so da stehen und weil Gott Spaß an Zahlen hat oder so. Also, wenn die Kinder Israel nun insgesamt 70 Sabbatjahre verletzten, dann brauchten sie für diese Verletzung wie viele Jahre? Mal 7. Denn nur jedes 7. Jahr war ein Sabbatjahr. 490 Jahre brauchten sie dafür. Denn ein Sabbatjahr erfolgt nur alle 7 Jahre. 70 mal 7 sind also 490 Jahre. Und der Punkt aus der Sicht Jahwes ist folgender. Er sagt quasi, ihr habt 490 Jahre lang gegen mich verstoßen und jetzt werde ich die gleiche Zeitspanne von 490 Jahren nutzen, um mit euch zu meinem Ziel zu kommen. Diese Worte, so wie der Rest der Schrift, stellen eine absolute präzise Aussage Gottes dar. Jahwe sagt den Israeliten mit diesen Worten, dass er an ihnen arbeiten werde. Und dieses ganze Wirken an dem Volk besteht aus 6 Dingen. Und die finden wir in Vers 24. 6 Dinge in Vers 24. Schaut einmal in den Text. Da heißt es erstens, um der Übertretung ein Ende zu machen. Seht ihr das? Und das bedeutet, dass Jahwe diese Zeit nimmt, um die Kinder Israels unter Kontrolle zu bringen und sie endgültig zu bändigen. Zweitens sagt er, um die Sünde abzutun. Das oben gehört auch noch dazu, also um die Sünde abzutun. Der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich sein Gericht. Der erste Punkt besagt, dass Jahwe die Übertretung unter Kontrolle bringen wird. Und dann zweitens, dass er sie richten wird, damit die Sünde abgetan ist. Und abzutun bedeutet, die Sünde zu ihrem logischen Ende zu bringen. Und wir wissen, was das ist, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Drittens sagt Jahwe ergänzend zu diesen 70 Siebenen, die dazu bestimmt sind, wozu? Um die Missetat zu sühnen. Um die Missetat zu sühnen. Das bedeutet, dass er in dieser Zeitperiode oder Zeitspanne dafür sorgen wird, dass seiner eigenen Forderung nach Gerechtigkeit Genüge getan wird. Er selbst würde die Sein mit sich versöhnen. Das sind die ersten 3 Dinge. Also nochmals, der Kontext zeigt uns, dass die Zeiteingabe keine 70 Wochen sind oder 70 Tage in unserem Sinne. Da steht nichts von Wochen, da steht, wie gesagt, 70 Siebener, 70 Sätze von Siebenern, das sind 490. Das sind deshalb übersetzt Jahrwochen. Wir kennen sowas gar nicht aus unserem Sprachgebrauch. Also, aber jetzt setzt also eine Zeitspanne von 490 Jahren ein und die setzt Gott sich für diesen Zweck beiseite. 490 Jahre hatten sie von Jahwe genommen und sein Gebot missachtet und dabei 70 Sabbatjahre verletzt und jetzt sollten sie die Konsequenzen dafür tragen. Sie sollten eine angemessene Strafe dafür tragen, das war schon auch in den 70 Jahren in der Gefangenschaft und er würde sie zurechtbringen. Bei all dem sollte Jahwe diese 490 auch nehmen, um aus Barmherzigkeit und Gnade, um Barmherzigkeit und Gnade für Israel zu geben. Nun, jetzt könnt ihr sagen, jetzt bin ich verwirrt. Nun, das kann man auch sein, denn das ist Gott. Gott, haben wir gerade gehört, ist kein Mensch, sondern er ist Gott. Er richtet, er straft, aber er schenkt auch Gnade und Barmherzigkeit. Er schenkt diese Barmherzigkeit und Gnade für die Kinder Israel und leistet Sühne, ein Sühnewerk. Er erweist sich inmitten von Strafe dennoch als ein gnädiger Gott. Jahwe sagt gewissermaßen, ihr habt mit 490 Jahren lang habt ihr mir Gewalt angetan, aber ich werde mir eine Zeitspanne von 490 Jahren nehmen, und euch eine gnädige Erlösung zu erwirken und der Sünde ein für allemal einen Todesstoß erringen. Ich werde richten und euch mit mir versöhnen. Das ist Sühne. Diese drei Dinge beziehen sich letztlich in Vers 24, die erste Hälfte dort, beziehen sich auf die Beseitigung der Sünde. Also ich werde die Sünde loswerden, indem ich sie kontrolliere. Ich werde die Sünde loswerden, indem ich Sünder richte. Und ich werde die Sünde loswerden, indem ich für Sühne und Vergebung sorge. Diese drei Dinge wurden durch das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus erreicht. Und obwohl die Sünde immer noch gegenwärtig ist, wurde der Sünde am Kreuz der Todesstoß versetzt. Jahwe hat sie beendet. Ist es nicht so, dass Jesus sagte in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht? Er hat der Sünde ein Ende gesetzt. Er brachte die Übertretung zu ihrem Höhepunkt und übernahm die Verantwortung für diese Sünde. Und er vollbrachte das Werk am Kreuz, durch das er letztlich das Recht erlangte, der Richter aller Sünder zu sein. Und er sorgte für die Sühne, die Genugtuung selbst. Er versöhnte die Glaubenden mit sich selbst. In Vers 24 sehen wir dann noch drei weitere Dinge. Das waren erst die ersten drei Dinge, die er tut. Diese drei sind mit der Wiederkunft unseres Herrn, seiner Parousie, seinem zweiten Kommen verbunden. Viertens, er bringt ewige Gerechtigkeit. Das steht in Vers 24. Wir sind in Daniel 9, Vers 24. Nun, wann beginnt ewige Gerechtigkeit? Nun, sie beginnt einzutreten im tausendjährigen Reich. Es wird ein Reich der Gerechtigkeit sein. Er wird in Gerechtigkeit regieren. Und die Gerechtigkeit erfüllt dann die Erde, genauso wie seine Weisheit. Und so sehen wir im Reich Gottes, wenn Jesus nach dem Gericht am Tag des Herrn wiederkommt, indem er sozusagen das Urteil vollstreckt, das am Kreuz verzogen wurde, den Höhepunkt dessen, indem er die Sünde richtet und die Verantwortung selbst dafür übernimmt. Er hat das anfängliche Werk getan. Und man könnte sagen, das Urteil wurde am Kreuz gefällt. Und das Urteil wird dann am Tag des Herrn vollstreckt. Und dann beginnt er mit der Herbeiführung der ewigen Gerechtigkeit, die im tausendjährigen Reich beginnt und im ewigen Zustand für immer und ewig fortdauert. Die Gerechtigkeit der Zeitalter tritt dauerhaft in Kraft. Fünftens sagt Jahwe in diesem Vers, dass Gesicht, seht ihr das Gesicht? Einige sagen Vision oder Prophezie, aber dass genau das Gesicht und Weissagung versiegelt werden. Das ist der fünfte Punkt. Gesicht und Weissagung werden versiegelt. Und dieses Versiegeln bedeutet im Hebräischen ganz einfach, etwas so zu umschließen, dass es nicht mehr gebraucht wird. Es ist versiegelt, dem Blick verborgen. Seine Funktion ist beendet. Und das wäre so, als würde man etwas ausrangieren oder es in ein Behältnis tun und wegtun. Es ist erledigt. Er sagt, Gesicht und Weissagung wird er also ein Ende setzen. Warum? Ihr Lieben, weil es eine Zeit geben wird, in der man nichts mehr lernen muss. Paulus beschreibt in 1. Korinther 13 mit diesen Worten, was da vor sich geht. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Es wird keinen Grund mehr geben, etwas zu lernen. Es wird das Ende der Gesichter, der Visionen sein und es wird das Ende von Weissagung der Prophetie sein. Weil dann lernen wir direkt vom Herrn, was wir zu lernen haben. Ich denke, dass wir in aller Ewigkeit noch lernen werden. Aber hier in diesem Sinne, wie wir menschlich jetzt zur Zeit lernen, wird es vorbei sein. Wir haben dann die Erkenntnis, wie Paulus es hier ausdrückt. Ich werde erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und er spricht vom ewigen Zustand, wo jeder weiß, wie er erkannt wird. Und bei seinem Wiederkommen bringt er also ewige Gerechtigkeit. Und er macht Offenbarung und dem Lernen ein Ende. Ach, ein Seufzer geht durch die Reihen. Dann wissen wir mehr. Deshalb sagen wir immer, wenn jemand geheim gegangen ist oder zum Herrn gegangen ist, jetzt weiß er wahrscheinlich schon einiges viel besser. Und ja, bei seiner Wiederkunft bringt er ewige Gerechtigkeit und dann macht er der Offenbarung, dem Ende, Lernen ein Ende. Denn dann wird man alles wissen, was man wissen muss. Sechstens sagt er, um das Allerheiligste zu salben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber was ist das? Wahrscheinlich ist damit die heilige Stadt Jerusalem gemeint, das Juwel der Ewigkeit, die Hauptstadt des Himmels, die Stadt, die aus Juwelen besteht. Es ist das heilige Zion, der heilige Ort, das neue Jerusalem. Hier ist also eine Reihe von Prophetien. Und Daniel werden diese Prophetien in einer Gebetszeit vom Engel Gabriel überbracht. Überwältigend. Es ist etwas, was weit über die Erwartungen von Daniel hinausging. Und Gott sagte, ich habe eine Zeitspanne von 490 Jahren. Und in dieser Zeitspanne werde ich ein Werk an deinem Volk Israel und an der Stadt Jerusalem vollbringen. Und zwar, dass die Beendigung der Übertretung bringt, die Verurteilung der Sünde, die Erlösung und die Sühne für die Versöhnung mit Gott, die Einführung der ewigen Gerechtigkeit, dann die Versiegelung von Gesicht und Weissagung und die Salbung des neuen Jerusalems. Und diese Zeitspanne wird dieses alles beinhalten. Und ich habe gesagt, die ersten drei wurden bei dem ersten Kommen erfüllt und die zweiten drei werden seiner Wiederkunft folgen. Und all das wird in 490 Jahren geschehen, sagt er zu Daniel. Meine Güte, denkst du jetzt, ich kann doch zählen, halte mich doch nicht zum Narren. Ich kann doch rechnen und das Ganze ist doch wohl schon ein bisschen länger her als 490 Jahre. Ja, du hast recht, das stimmt, gut gerechnet. Das ist wirklich intelligent, aber es geht mehr als das. Aber wie das geht, dass diese 490 Jahre doch diese 490 Jahre sind, das wollen wir jetzt noch in diesem Text vorsichtig betrachten. Wenn wir wissen wollen, wann das Ganze zu Ende ist, dann müssen wir zunächst einmal wissen, wann es beginnt. Und genau das erzählt uns der nächste Vers, Vers 25. Da heißt es, so wisse und verstehe, also Daniel, wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Einheiten oder 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedenkter Zeit. Du sollst verstehen, Daniel, dass wenn der Erlass ergeht, Jerusalem wiederherzustellen und wieder aufzubauen, dass dann diese Zeit beginnt. Das ist der Anfang. Mit dem Erlass, mit dem Dekret zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau Jerusalems beginnt diese Zeit. Und ihr Lieben, wir können lange suchen, aber wir finden ein Dekret, dass da ein Erlass, das passt. Eine Verordnung, die in Jeremia Kapitel 2 aufgezeichnet ist. Das ist die einzige, die passt. Das könnt ihr gerne zu Hause mal lesen. Da ist dieser Erlass von dem König Artaxerxes beziehungsweise Artaxerxes, das ein und derselbe König. Der kommt nämlich im Monat Nisan, im 20. Jahr seiner Regentschaft. Also im Monat Nisan, im 20. Jahr des Artaxerxes, das ist der erste, erließ dieser persische Großkönig ein Dekret, dass Nehemia zurückkehren und die Stadt wieder aufbauen konnte. Zuvor wurde die Stadt nicht aufgebaut. Da wurde der Tempel aufgebaut und wurden auch Mauern. Ja, aber jetzt geht es tatsächlich um die Stadt. Und das ist größter Wahrscheinlichkeit im 20. Jahr des Artaxerxes. Das ist das Jahr 445 vor Christus. Woher wissen wir das? Das 20. Jahr begann im Jahre 465 vor Christus zu regieren. Jetzt rechnen wir natürlich vor Christus rückwärts. 465 minus 20 sind 445 vor Christus. Das ist der Beginn von dieser Jahreszahl, mit denen die 490 Jahre Zeitspanne beginnt. Nun, die Frage bleibt jetzt noch, warum Gott die 70 Jahrwochen, also diese 70 Einheiten, die 490 aufgeteilt hat. Und was kennzeichnen sie und wann enden sie? Schaut mal auf Vers 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 42 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Zunächst werden 7 Jahrwochen von 62 Jahrwochen unterschieden. Die werden auseinandergehalten. Und was hat diese Aufteilung zu bedeuten? Nun, 7 Jahrwochen sind 7 mal 7 Jahre, also 49 Jahre. In dieser Zeit, ihr Lieben, wurde die Stadt wiederhergestellt. Aber es waren Zeiten der Bedrängnis. Denn wenn ihr ein bisschen Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass Israel blieb und ist ein Satellitenstaat. Nicht, dass die schon damals Satelliten hatten oder so, das, ein anderes Wort wäre vielleicht ein Vasallenstaat. Ein Staat, der trotz formaler äußerer Unabhängigkeit von den Persern abhängig war. Später waren sie auch von anderen Reichen abhängig. Und nach diesem Wiederaufbau, schaut mal in den Text, schließen sich sofort die 62 Jahrwochen an. Und auch da müssen wir ein bisschen rechnen, Taschenrechner raus, 62 mal 7 sind 434 Jahre. Nun, zu diesen ersten 49 Jahren kommen jetzt weitere 434 Jahre hinzu und das ergibt nach Adam Riese 483 Jahre. Der Text sagt weiter nichts zu diesen Jahren, diesen 434 Jahren, nur wie diese Jahre enden. Sie sind miteinander verknüpft, es geht ineinander über. Erst die 7 Jahre und dann die 62, da, es geht ineinander über, die sind miteinander verbunden. Und wir lesen Vers 26. Und nach diesen 62 Wochen, nachdem die 7 Wochen schon vorbei sind, die Jahrwochen, kommen diese 62. Und nach diesen 62 Jahrwochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Und ihm wird nichts zuteil werden. Nun, der Gesalbte, das ist Hebräisch, Messias, der Messias. Griechisch, der Christus. Der Text bezieht sich mit dem ausgerottet werden auf den Tod des Herrn Jesus Christus. Und dem, wie ihr wisst, dem wird nichts zuteil. Dies deutet darauf hin, dass der Messias, wenn er weggetan oder ausgerottet wird, wie es hier auch heißt, keine Anhänger mehr haben wird. Alle werden vor ihm fliehen, wenn er verhaftet, verurteilt und getötet wird. Und genau das geschieht hier, so ist es auch eingetreten. Klar hatte Jesus ein paar Jünger, aber das ist nicht der Punkt. Es blieb ihm nichts. Vom Jahr 445 vor Christus bis zum Tod des Herrn Jesus Christus, dem Messias, im Jahre 30 nach Christus, sind es gemäß genauester Berechnung von prophetischen Jahren von jeweils 360 Tagen und wobei auch die Fehlkalkulation des Dionysius Exiguus, der die christliche Zeit ein paar Jahre zu spät ansetzte, es sind genau 483 Jahre. Wunderbar. Die 67, sprich 69 Jahrwochen sind deshalb auch vollendet. Und es wird dem Daniel gesagt, was danach geschieht. Nun, für Daniel war das alles noch zukünftig. Leute, für uns nicht. Jahwe macht jetzt einen Sprung. Er macht jetzt einen Sprung. In der zweiten Hälfte von Vers 26 heißt es jetzt, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Ihr Lieben, hier gibt es offenbar eine zeitliche Lücke. Er kündigt an, dass Jerusalem, die Stadt, samt dem Tempel, dem Heiligtum, durch das Volk des zukünftigen Fürsten zerstört werden soll. Und dieser Fürst ist nicht der Messias. Das Volk des zukünftigen Fürsten. Welches Volk hat denn wohl den Tempel zerstört? Wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt noch wenig über diesen zukünftigen Fürsten. Nur das, was wir auch noch aus Daniel und anderen alttestamentlichen Büchern erfahren. Wir wissen, dass Jerusalem und der Tempel in Schutt und Asche gelegt wurde. Und wir kennen dieses Volk, das dafür verantwortlich ist. Es waren die Römer im Jahre 70 nach Christus, die das durch ihren Feldherrn und späteren Kaiser Titus ausführten, was Gott bestimmt hatte. Und noch heute werden wir auf der Innenseite des Titusbogens an der Via Sacra in Rom an diesen erfolgreichen Feldzug des Titus erinnert. Das könnt ihr euch da anschauen. Wenn ihr nach Rom geht, könnt ihr euch das anschauen. In Vers 27 greift Jahwe Gott den zukünftigen Fürsten auf, der, wie wir gerade festgestellt haben, aus den Reihen der Römer kommt oder dem wiedererstarkten römischen Reich. Denn der Text spricht ja noch von der Zukunft. Ihr Lieben, in Vers 27 wird von der letzten Jahrwoche gesprochen. Letzte Jahrwoche nochmals. Eine siebener Einheit, sieben Jahre, die sich zeitlich für uns jetzt irgendwann ankündigen wird, beziehungsweise geschehen wird. Ankündigen wird sie nicht, sie ist angekündigt worden. Die sich zeitlich von den für uns verflossenen 69 Jahren, das ist alles bereits eingetreten. Sie ist durch eine Lücke von diesen 69 Jahrwochen getrennt. Da gibt es eine Lücke. Und wisst ihr was? Wir leben in dieser Lücke. Paulus lebte in dieser Lücke. Rate mal, wer näher dran ist. Wir sind näher dran. Wir sind sehr nah dran. Lieben, und das ist mein erster Punkt in der Predigt, ihr seht es, sein zeitnahes Erscheinen. Es geht um den Antichristen, es geht um diesen Fürsten, der von den Römern kommt. Der wird plötzlich auftauchen. Wir befinden uns in der zeitlichen Lücke zwischen den 69 Jahrwochen und der letzten Jahrwoche, den letzten sieben Jahren. Oh, ihr Lieben, alles deutet heute darauf hin, dass wir diesem Ende sehr, sehr nahe sind. Wie der letzte Satzteil von Vers 26 sagt, bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Und ihr Lieben, diese Kriege finden tatsächlich statt und Verwüstungen sind uns auch nun wirklich schon bekannt, nicht mehr unbekannt. Sie sind uns nicht unbekannt, wir kennen auch Verwüstung. Ich meine, schaut nur mal einen Blick in den Gazastreifen und was sich da gerade zuträgt. Diesen Krieg, den Israel schon geführt hat. Alle Voraussetzungen dafür, dass der Antichrist, dieser Fürst kommt, sind gegeben. Israel existiert wieder als eine Nation. Vor 100 Jahren hätte man das nicht sagen können. Sie waren nicht da. Sie hatten nicht dieses Land. Erst nach diesem britischen Mandat, als das aufgegeben wurde und der Staatengründung Israels, sind sie wieder in diesem Land. Jetzt ist es möglich, dass dieser Antichrist wiederkommt. Und dann wird der Mensch der Sünde, er wird wiederkommen, in einer plötzlichen Erscheinung. Plötzlich, woher weiß ich das? Weil unsere Vereinigung mit dem Herrn ist eine plötzliche. Sie ist imminent, sie ist nahe bevorstehend. Und sie geht dem Erscheinen des Antichristen voraus. Ihr Lieben, wir sind sehr nah dran. Wie ich euch schon gesagt hatte, mein Lehrer hat immer geschimpft, wenn wir gesagt haben, es geschieht bald. Nein, der Richter steht vor der Tür, da sagt man nicht, der kommt bald durch die Tür. Der ist im Begriff, durch die Tür zu gehen. So nah sind wir dran. Dann sagst du, naja, das hat Paulus auch schon gesagt. Wir haben Zeit. Wisst ihr, das täuscht euch nicht. Es geht nicht immer so weiter. Eines Tages ist alles erfüllt. Und Christus wird uns entrücken, rausholen aus dieser Welt, bevor dieses alles losbricht. Und dann wird der Mensch der Sünde plötzlich erscheinen. So wie der Tag unserer Vereinigung mit Christus plötzlich erscheint. So wird in der unmittelbaren Folgezeit der Antichrist auftreten. Und ihr Lieben, ich habe nur eine Frage für dich, die ich dreimal stellen möchte. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit, dem lebendigen Herrn zu begegnen? Das ist eine ernste Ermahnung. Ihr, die ihr nicht den Herrn kennt, oder wenn ihr Kinder Gottes seid und locker, die Zügel locker gelassen habt und nicht mit dem Herrn geht, so wie ihr das sein solltet, bist du bereit, deinem Herrn in der Luft zu begegnen? Oder wird er dich zurücklassen? Und du wirst in das Reich dieses Antichristen, in diese Drangsal Jakobs hineingehen. Lieben, das ist alles, was ich euch heute mitgeben möchte. Du musst bereit sein, wenn du nicht in die Hände des Antichristen fallen willst. Du musst bereit sein, dem Herrn zu begegnen, damit du nicht in die Hand des lebendigen Gottes fällst. Der Antichrist, der kann dich nur für eine Zeit quälen. Aber Gott kann dich für immer verdammen. Und wenn du den Herrn nicht kennst, dann helfen wir dir gerne, ihn kennenzulernen. Es ist der Herr Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat. Weil, wie wir gehört haben, wir können nicht die Forderung unseres Gottes erfüllen. Er, wie wir gelernt haben, hat die Sühne erwirkt, ein Sühneopfer gegeben. Ein Sühneopfer ist ein Opfer, das volle Genugtuung erwirkt bei seinem Vater, denn er fordert komplette Gerechtigkeit, komplette Heiligkeit. Du musst heilig sein, wie er heilig ist. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du nicht vor Gott bestehen. Sühne ist Vergebung und Gutschreibung der Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die du durch Glauben und aus Gnade, aus einer unverdienten Gunst und einem unverdienten Eingreifen Gottes erlangen kannst, ohne dass du selbst etwas dahin zutust. Glaube ihm. Glaube ihm und wahrer Glaube wird dein Leben vollkommen umkrempeln. Dann wirst du ihm folgen. Wahrer Glaube wird dein Leben so verändern, dass du dich nicht wiedererkennst. Dein Leben wird Werke produzieren, die dem Herrn wohlgefällig sind. Keine Werke, die dich jemals in den Himmel katapultieren. Wir können keine Punkte sammeln. Wir haben das schon gehört. Wir können nicht durch unsere Spenden und wenn deine Spende noch so groß ist, du kannst dir den Himmel nicht kaufen. Der Himmel ist frei, wenn du Christus folgst. Wenn du dich entscheidest dafür, Buße zu tun vor ihm, dann kannst du zu Gott kommen. Und das ist die Botschaft an diesem Nachmittag. Und dazu möchte ich dich auffordern und dafür möchte ich jetzt auch für dich beten. Lass uns unsere Köpfe neigen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir von dir in dieser Passage des Alten Testaments lesen konnten. Du bist zeitgenau gekommen nach dieser 69. Jahrwoche, nach dem Edikt des Artaxerxes im Jahre 445, bist du genau 483 Jahre danach gekommen, so wie die Schrift es gesagt hat. Dein Wort ist wahr. Und du bist ans Kreuz gegangen, damit du für uns, die wir Sünder sind, sterben würdest, stellvertretend ein Sühneopfer darbringen würdest. Und das konntest du nur, weil du selbst heilig warst. Du, der ewige Sohn Gottes, wurdest Mensch. Und du wurdest gerechtfertigt im Geist. Du bist auferstanden und du lebst. Du bist nicht ein toter Gott, sondern wir, die wir dich kennen, wir leben und wir wissen, leben mit dir. Wir sind mit dir erweckt zum Leben. Wir sind mit dir gestorben und wir werden eines Tages, auch wenn wir sterben sollten, mit dir auferstehen zum Leben. Danke, dass wir schon jetzt das Leben haben können. Und ich bete für alle, die dich nicht kennen. Oh, öffne du doch die Augen. Und vor allen Dingen schaffe du bereitwillige Herzen, die bereit sind, dir zu folgen, dir zu glauben. Weil alles in dir getan wurde. Du allein bist der Retter. Und wenn wir reagieren, dann reagieren wir, weil du uns gerettet hast. Und deshalb sei dir allein die Ehre. Dich beten wir an. Herr, rette du heute. Rette durch das wunderbare Evangelium, die wunderbare Kraft ist zur Veränderung des menschlichen Herzens, zur Errettung. Das flehen wir dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.